Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, was für ein gewaltiges Thema. Weltgericht ist tatsächlich so, als ich das Thema mir überlegt hatte, habe ich in dem falschen Text nachgeschaut. Nein, es ist ja kein falscher Text. Auch dieser Text geht tatsächlich übers Weltgericht. Und aber wenn ihr denkt, oh, jetzt kriegt ihr eine volle Auflösung dessen, was genau an diesem Tag passiert, wird nicht sein. Aber ihr seid nicht umsonst da. Kriegt was Gutes zu hören. Ich glaube es. Ja, das Ende des Kirchenjahres lädt uns tatsächlich ein, auf das zu blicken, was kommt am Ende der Zeit. Und Eschatologie nennt man das in der Theologie, ist die Lehre der letzten Dinge. Wir warten aber nicht nur und blicken auf die Zukunft Gottes, sondern die Zukunft Gottes ist schon jetzt angebrochen unter uns. Und das ist das Gewaltige und Großartige mit dem Reich Gottes. Es ist gekommen und jeder, der an Christus glaubt, der an Jesus glauben kann, dem dieser Glaube geschenkt ist, ist schon jetzt versetzt in dieses Reich hinein. Aus dem Reich der Finsternis, so heißt es in der Bibel, hineinversetzt in das Reich des Lichts. Im Kolosserbrief steht dazu, er hat uns errettet, also Christus, aus der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Es ist gewaltig. Wir haben im Glauben sozusagen einen Ortswechsel vollzogen. Das ist die Wirklichkeit, die uns durch die Bibel entgegenkommt und die, mit der uns die Bibel konfrontiert. Und deswegen ist es so wichtig, wie ich auch letzte Woche gesagt habe, dass wir dem Wort Gottes Glauben schenken. Dass wir das wirklich glauben, was da passiert ist mit uns im Glauben. Und dass wir wörtlich nehmen, was auch wörtlich gemeint ist. Ja, man neigt ja schnell dazu, dass man sagt, ja, Bibel kann man nicht so wörtlich nehmen. Naja. Es gibt schon gewaltige Dinge, die sollten wir besser ernst und wörtlich nehmen. Ja, ich habe das selber schon gepredigt. Na, du musst die Bibel nicht wörtlich, nur mal ernst nehmen. Aber es ist eine Quatsch. Es ist die halbe Wahrheit. Natürlich sollen wir an manchen Dingen die Bibel genauso nehmen, wie sie ist. Zum Beispiel, wenn da steht, wenn jemand unter euch krank ist, dann rufe er die Ältesten und die kommen und sollen den Kranken mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Dann kann man sagen, ja, also vielleicht und vielleicht auch nicht. Aber es ist Gottes Wort für uns. Ja, Gott macht nicht Sachen kompliziert. Manchmal sind die ziemlich einfach und wir müssen einfach nur gehorchen. Einfach nur tun, was das Wort Gottes sagt. Okay. Und was sagt uns die Bibel? Wir befinden uns unter dem Einfluss von unsichtbaren Mächten. Jeder von uns steht unter diesem Einfluss. Im Epheser 2 heißt es dazu sehr nüchtern: Ihr habt gelebt, wie es früher in dieser Welt üblich ist. Ihr wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Das ist schon mal krass. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Nun, dass die gegenwärtige Welt unter einem teuflischen Einfluss ist, ja, die Welt, seit wir sie kennen oder seit wir auf der Welt sind, das bezweifelt, glaube ich, kaum einer. Ja, nicht mal Atheisten bezweifeln das. Und erinnert euch an die Wüste, als Jesus in die Wüste geführt wurde, da stand er plötzlich auch unter diesem Einfluss. Und der Teufel versuchte ihn und er sagte, ich will dir geben all die Reiche dieser Welt. Wie kann der Teufel dem Jesus all die Reiche der Welt anbieten? Also offensichtlich ist da eine Wirklichkeit unseren Augen verborgen. Und Jesus widerstand dem Teufel. Und jetzt leben wir als Christen aber mit einer neuen Realität, ja, mit einem neuen Ziel, mit einem neuen Fokus. Zuvor waren wir ungehorsam Gott gegenüber, ja, und zwar jeder von uns. Du hast gemacht, was du wolltest. Du hast entschieden, wie du wolltest. Du hast gelebt, wie du wolltest, wie auch immer. Ja, oder manche sind vielleicht schon klein auf Christen. Aber dann ist auch die Frage, Kommen wir gleich noch dazu. Naja, wir haben gelebt, wie wir wollten, aber jetzt leben wir in einer neuen Wirklichkeit. Und die beschreibt unser Predigttext, den wir gerade gelesen haben, folgendermaßen. Niemand von uns lebt für sich selbst. Und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir für den Herrn. Sterben wir für den Herrn. Eine völlig neue Ausgangssituation. Wir haben einen Herrn über uns. Und wir haben einen Herrn vor uns, wie Paulus schreibt. Ja, jetzt kommt's, das Weltgericht. Wir werden einmal alle vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Wow. Das ist der große Showdown des Weltgerichts, auf das wir alle zugehen. Und das ist so gewaltig und es sollte uns als Christen mit Ehrfurcht erfüllen. Als Christen haben wir keine Angst vor dem Weltgericht. Warum? Weil unser Richter zugleich unser Retter ist. Deswegen. Und weil er an unserer Stelle der Gerichtete ist. Er ist schon gerichtet für uns. Er ist an unsere Stelle getreten, hat Tod und Verdammnis auf sich genommen, damit wir gerettet sind. Und trotzdem, und gerade deswegen sollte uns das vielleicht mit Ehrfurcht erfüllen, mit einer Gottesfurcht erfüllen, weil wir nichts dazu beitragen können. Also, dass wir am Ende nicht aus sind, dass es nicht vorbei ist mit uns, und zwar zu Recht, ja, keiner ist gut. Du bist nicht so gut, wie du denkst. Ich bin nicht so toller Hengst, wie ich denke. Nein, wir haben alle diesen Bruch im Leben erfahren, es ist so. Im Angesicht des heiligen Gottes. Aber, dass es nicht aus ist mit uns, sondern dass Gott sagt, ich liebe dich und ich habe dich erlöst. Das sollte uns mit Freude erfüllen. Nun, welche Folgen sollte das alles für unser Leben hier und heute haben? Dass wir am Ende vor Gott stehen, zum einen müssen wir uns dem Herrn heute, jetzt ganz unterstellen. Zweitens, wir müssen aufhören, andere zu verurteilen und zu verachten und in der Liebe leben. Erstens, wir sollen uns dem Herrn ganz unterstellen. Leben wir, so leben wir für den Herrn, schreibt Paulus. Also das bedeutet, wir wissen, wem wir gehören. Wie machen wir diese Entscheidung fest? Nun, in der Bibel sagt, oder das Neue Testament sagt uns Taufe. Taufe ist der Ort, an dem das festgemacht wird. Da passiert eine Übereignung an Christus. Eine Lebensübergabe. Nun, als Kinder, wenn wir getauft sind in dieser Kirche, erinnern wir uns natürlich nicht daran. Die Eltern haben das, wie auch immer sie glauben, für uns gemacht. Nun, deswegen muss irgendwann eine Entscheidung kommen. Und die kommt vielleicht bei der Konfirmation. Dann sage ich, ja, ich gehöre Jesus Christus. Ich will für den Herrn leben. Oder du machst eine Erneuerung deines Taufversprechens, haben auch schon einige gemacht, ja, ob im See oder hier. Sagen, ich will jetzt ein Ja dazu sagen. Ich gehöre Jesus Christus. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich lebe für den Herrn. Jedenfalls irgendwann in unserem Leben sollte offiziell unser Leben dem Herrn übergeben werden. Wir sollten uns irgendwann bewusst unter seine Herrschaft stellen. Es ist nämlich so wichtig, zu verstehen, damit wir keinem Missverständnis unterliegen im Glauben. Ohne Übereignung, sage ich jetzt mal, kein wahres Christentum. Denn unser Keiner lebt sich selber. Viele verstehen oder suchen nur die eine Seite des Glaubens. Und dann wird's aber falsch. Gott liebt mich, Jesus starb für mich, Gott hat einen Plan für mein Leben. Punkt. Mir ist vergeben. Super. Ich empfange Gottes Gnade. Gott hat alles für mich getan. Jetzt schauen wir mal das Bild an. Also pass auf, so ist es ungefähr. Da ist Jesus ist außerhalb meines Lebenskreises. Ja, ich throne auf meinem Lebensthron. Und dann sage ich irgendwann, Wahnsinn, Jesus ist für mich gestorben. Und es ist wunderbar. Total, versteht mich jetzt nicht falsch. Es ist die Gnade. Gott liebt mich so, wie ich bin. Es gibt keine größere Botschaft in dieser Welt. Es gibt nichts, was besser ist. Gott liebt mich, wie ich bin, also switch. Er ist Teil meines Lebens. Er gehört jetzt zu mir und ich gehöre jetzt zu ihm. Mehr gibt's nicht. Falsch. Es ist nicht wahr, dass Gott dich einfach nur liebt und Punkt. Wusstest du das? Dass du einfach nur seine Gnade genießen sollst, seine Liebe. Viele Christen leben aber so. Sie haben empfangen und leben weiter ihr eigenes, selbstbestimmtes, gezimmertes Leben. Sie leben wie alle anderen. Kein Unterschied zu erkennen. Okay, vielleicht eine höhere Moral, vielleicht bessere Staatsbürger, keine Ahnung. Aber es gibt auch wirklich richtig moralisch gute Atheisten. Gibt's auch. Vielleicht bessere Nachbarn, weiß nicht. Aber sonst, da ist nichts, was auf Gott hinweisen würde. Kein lebendiges Zeugnis, kein Gebetsleben, kein offenes Bekenntnis. Nichts von dem sucht zuerst Gottes Reich. Man gibt Geld, wenn das übrig bleibt. Man geht in die Kirche, wenn es mir passt und wenn es zeitlich irgendwie machbar ist. Man engagiert sich eben ehrenamtlich, weil es gut tut und weil man ja auch Ehre bekommt. Nun, jetzt sage ich das so flapsig, ja, und das ist ja nicht falsch. Das sind ja alles keine falschen Dinge. Aber mit biblischem Glauben hat es wenig zu tun. Warum? Weil du noch auf dem Thron deines Lebens sitzt. Weil Jesus vielleicht dein Retter geworden ist, aber nicht dein Herr ist. Du bist dein eigener Herr. Anders soll es sein. Leben wir, heißt es bei Paulus, so leben wir für den Herrn. Und jetzt frage ich dich heute Abend, für wen oder was lebst du? Was ist für dich über allem entscheidend? Du allein kennst die Prioritäten in deinem Leben. Sind die Prioritäten die Prinzipien von Gottes Reich? Oder entscheidest du einfach selber? Was ist wichtiger? Was dein Mann sagt, deine Frau sagt, deine Kinder sagen, dein Chef sagt oder wie auch immer, Freunde sagen, wie auch immer, die Zeitung. Was ist wichtig? Was ist die höchste Priorität? Wonach richtest du dich? Und jetzt kommt die zweite Seite der Medaille. Nochmal, wir müssen verstehen, dass es nicht mehr um uns geht. In einem biblischen Christentum, so wie Gott es meint, geht es nicht in erster Linie um uns. Um meine Ehre, mein Ansehen, meinen Erfolg, mein Vorangehen, meine Gesundheit, mein Recht. Es geht um Jesus und es geht um seine Ehre. Wirklich, nur um ihn. Verstehen wir das, Gemeinde Matthäus? Gottes Gnade empfangen, Liebe genießen ist das eine. Aber Gottes Herrlichkeit vermehren, seinen Ruf in der Welt groß machen, das ist das andere und das Eigentliche, warum wir gerettet wurden. Wir wurden nicht Christen, dass wir unser eigenes bürgerliches Leben weiterführen und so tun, als ob wir einfach nur, keine Ahnung, irgendwann ein religiöses Theater spielen. Nein, wir wurden gerettet, um Gottes Ehre zu verbreiten. Das ist übrigens auch mit Israel so. Israel ist ja nicht erwählt, weil es so toll ist. Und weil es einfach alles, weil so wunderbare Menschen sind von Anfang an, viel bessere Menschen als alle anderen. Nie. Es gab nur einen Grund. Weil Gott seine Ehre durch dieses Volk vermehren wollte. Und jetzt sind wir dran. Mit Israel immer noch. Aber jetzt kommen wir dazu. Gott will, dass wir für den Herrn leben und seinen Namen groß machen in der Welt. Nun, wir neigen dazu, Gottes Gnade von Gottes Ehre zu trennen. Gottes Gnade genießen wir, aber Gottes Ehre verbreiten. Und es ist ein trauriges Ergebnis einer egozentrischen Christenheit, die das Herz Gottes verfehlt. Gott liebt mich ist nicht die ganze Botschaft, weil sonst wäre ich das Objekt oder du. Ist aber nicht so. Wir sind nicht die Mitte des Universums. Es geht um ihn, Gott. Und das macht uns gar nichts aus. Versteht ihr, das klingt jetzt so als, ja, und wo bleib ich? Oh. Ja, du bist geliebt. Das bleibt alles. Der erste Teil bleibt. Du bist komplett geliebt. Du bist komplett von Gottes Liebe. Gott will dich füllen. Gott will dir erfülltes Leben geben. Aber dieses erfüllte Leben gibt es nicht, indem du auf dich guckst. Sondern indem du ihm Raum machst in deinem Leben, endlich wegguckst von dir, endlich erwachsen wirst und sagst, hey, wow, ich lebe ja zu deiner Ehre. Und es befreit uns so. Es befreit uns so von anderen Menschen, was andere denken über uns und so. Es ist so cool, weil du plötzlich in dieser Welt lebst und sagst, hey, wow, die Augen Gottes schauen auf mich, er liebt mich und er hat mich zu was Großem berufen. Es geht nicht um Gottes Plan für mein Leben. Es geht darum, dass mich Gott in seinen Plan einfügt, in seine Pläne mit hineinnimmt. Versteht ihr? Da ist das viel größer als unser kleines Reich, das wir versuchen, uns zu bauen oder zu erhalten. Ganz andere Nummer. Wenn ich eine Gemeinde suche, naja, dann suche ich mir, was mir passt. Welche Musik mir passt, welche Programme zu mir passen, auf mich zugeschnitten. Wenn ich Pläne mache für mein Leben, was ist gut für meine Karriere? Wo will ich hinziehen? Da, wo die Mieten besser sind oder wo, keine Ahnung. Oder frage ich, Herr, wo willst du mich haben? Habe ich dort auch einen geistlichen Platz, wo du mich einfügen willst? Leute, wir sind zuerst Christen, wenn wir Christen sind und wir sind eingefügt in eine Gemeinde Gottes. Nicht, damit wir Mitarbeiter sind und irgendwie helfen. Nein, weil es Gottes Berufung ist für jeden Einzelnen von uns. Es ist was Großes. Zum Gottesdienst kommen ist was Großes, weil du nämlich kommst, um zu dienen. Nicht um nur zu kriegen, sondern weil du da bist. Sag, Gott hat ja auch mich erfüllt. Er hat ja auch mich begabt. Teil einer Gemeinde zu sein heißt, ich lass mich dort einfügen, wo Gott mich berufen hat. Das ist großartig. Die Botschaft lautet also, Gott liebt mich, damit ich seine Wege, seine Errettung, seine Ehre und seine Größe unter allen Nationen bekannt mache. Jetzt habe ich es dreimal gesagt oder viermal, fünfmal. Gott ist das Zentrum, er ist das Ziel. Alles dreht sich um ihn. Und das ist so großartig, wir tendieren dazu, und dann springe ich zum zweiten Punkt, dass wir uns auch die Worte Gottes so rausglauben, welche uns passen. Zum Beispiel tun wir uns schwer damit, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium allen Menschen, dann sagen wir, nein, es gilt nicht für mich. Nee, ich bin hier in Augsburg, ich bin kein Missionar, es gilt mir nicht. Ja? Und dann lesen wir weiter und sagen, Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr müßig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist für mich. Das ist für mich. Oder? Geht's uns so? Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein. Oh, nö, das ist nicht für mich. Nö, das ist was für besonders heilige Evangelisten oder sonst was. Aber doch nicht für mich. Aber dann lesen wir weiter. Ich will euch erfülltes Leben geben. Leben in Fülle. Oh, das ist für mich. Ich sage, das eine ist egoistisches Christentum und das andere ist, hey, mach mit mir, was du willst, Gott. Und ich sag, ich weiß, ihr sitzt hier und manche sagen, yes, das ist es eigentlich, spür das. Da ist mehr drin. Da ist viel mehr drin, als was ich bisher erlebt habe. Und ich sag's dir, es ist wahr. Da ist noch viel mehr, was Gott mit dir vorhat. Du bist nicht einfach nur ein Kirchenhocker oder einer, der halt, eigentlich mit mir kann Gott nichts. Nein, Wahnsinn. Du musst dich nur dem öffnen und Jesus zu deinem Herrn machen. Und dann geht's ab. Zweitens, jetzt wird's nochmal schwierig. Wir müssen aufhören, andere zu verurteilen, zu verachten. Mit welchem Recht, schreibt Paulus in Vers 10, verurteilst du also einen anderen Christen? Warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Nun, er sagt dann weiter, wir haben genug damit zu tun, für uns selbst Rechenschaft zu geben. Damit soll jetzt Schluss sein, im Hause Gottes die Geschwister zu richten und zu verachten. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das ist doch nicht bei uns jetzt hier in St. Matthäus, oder? Wir richten niemanden, oder? Keine Ahnung. Du schaust in dein Herz und Gott schaut in dein Herz und in mein Herz. Und wir reden ja hier von einem menschlich wohl am meist verbreitetsten Unarten. Nämlich, ganz selbstverständlich ist es in Familien oder in Vereinen oder in der Politik, auf der Straße. Überall ist es sehr selbstverständlich, dass wir auf anderen herumreiten. Schlecht reden, schlecht machen, hinter dem Rücken reden, das Negative geradezu ins Rampenlicht stellen, nur um uns ein bisschen besser zu fühlen als die anderen. Oder um ein Thema zu haben. Ja? Wie Wie wäre die Welt langweilig, wenn wir nicht mehr über andere herziehen könnten? Lacht keiner. Okay. Aber warum ist Paulus dieses Thema so wichtig? Weil es deutlich macht, ob wir verstanden haben, wessen Geistes Kinder wir sind. Also wessen Geistes Kinder wir sind. Das Problem beim zwischenmenschlichen Richten ist ja unser Herz. In dem Moment, wo wir negativ reden, sind wir nicht mit Liebe erfüllt. Aber wir sollten ständig mit Liebe erfüllt sein. Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz, schreibt Paulus, durch den Heiligen Geist. Also dieser Liebe sollten wir beständig Raum geben. Schau mal, der oder die trinkt gar keinen Alkohol. Ist aber sehr gesetzlich, oder? Die isst wirklich kein Fleisch? Oder isst wirklich Fleisch? Oder keine Ahnung, irgendwas? Wie kann der oder die, kann der nur? Schau mal, wie die beim Lobpreis betet. Guck mal. Hast du schon mal gesehen? Hey, die arbeiten wirklich nicht am Sonntag? Die machen da wirklich nichts? Hey, das ist aber ein bisschen komisch, oder? Fromm, übelst fromm. Hast du gehört, die waren mit denen da zusammen? Hast du die auch gesehen? Sind die etwa jetzt? Es sind nur so Beispiele. Du kannst jetzt da reinsetzen, was du willst. Aber in diesem ganzen Abschnitt geht es darum, dass wir unseren Glaubensgeschwistern keinen Anstoß geben. Also, dass wir sie nicht verurteilen, dass wir nicht übereinander uns erheben über andere. Also es geht um die Haltung, Motivation unseres Herzens. Paulus spricht hier von Verachtung. Das heißt, wir sollen einander nicht verachten. Eine weitere Auslegung dieses Wortes, keiner lebt für sich selber. Nein, wir leben nicht für uns selber, wir leben füreinander. Wir leben, dass wir aufeinander achten, dass wir gut voneinander reden. Paulus sagt es an anderer Stelle, das, was gut ist, was ein Lob verdient, ja, was liebenswürdig ist, das sollen wir sprechen. Darauf sollen wir uns fokussieren. Wir achten die Tatsache, dass im Letzten jeder von uns dem Herrn selbst verantwortlich ist. Ja, wir werden alle vor Gott stehen, also jeder ist verantwortlich für sich selbst. Ich bin nicht Herr über deinen Glauben. Ich versuche dir den Glauben zu verkündigen und ich werde dich auch konfrontieren, wenn ich merke, Mensch, da ist vielleicht was, wo ich sage, das Wort Gottes sagt was anderes, dann sollten wir das tun, in Liebe, natürlich. Wir sind ja das Haus Gottes, der Tempel Gottes, da sollte es schon anders zugehen als im Rest der Welt. Wir gehören dem Herrn, aber wir sollen es mit Liebe tun und mit Erbarmen. Mit Gnade, ja, Gottes Kultur fördern in unserer Mitte. Aber vor allen Dingen sollen wir den direkten Weg wählen. Also nicht über andere reden, sondern mit anderen reden. Uns darin üben. Immer unsere Motivation testen. Und Jesus selbst sagt ja, richtet nicht zu seinen Jüngern, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also wenn du eine Plaudertasche bist, wenn du schnell dabei bist, andere wegen ihres Lebens oder ihren Entscheidungen oder ihrer Meinung zu verachten, zu verurteilen, dann ist es Zeit, dich von diesem Geist loszusagen. Und das meine ich wirklich so. Tatsächlich sage, Herr, ich sage mich los von dem Geist des Verurteilens, der Verachtung. Vergib mir und dann empfange Gottes Gnade. Lass dich stattdessen vom Geist der Liebe leiten, vom Gottes Geist, der ausgegossen ist. Sag, danke Herr, dass deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz und dass ich von jetzt an meine Gedanken neu ausrichten kann. Richte deinen Sinn darauf, deinen Geschwistern zu dienen, den Menschen zu dienen, sensibel zu sein. Was erregt Anstoß? Ja? Ich möchte euch ein Beispiel nennen, es ist einfach nur ein ganz persönliches Beispiel, ja? Könnt ihr gleich wieder vergessen. Aber das fiel mir ein, so in der Vorbereitung. Anstoß, womit ich Anstoß verrichte. Also, ich liebe schon Autos. Irgendwie, also ist mir eigentlich egal, aber wenn ich ein tolles Auto fahren kann, dann ist es schon cool. Und ich hatte mal die Möglichkeit, 2 Jahre lang, ja, zwei tolle Autos zu fahren. Weil die evangelische Kirche da super, ein super Deal ausgehandelt hat und es war super cool. Also, und dann hatten wir diese Schiffe da, mit denen wir gefahren sind. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss es verstecken. Und tatsächlich, eines Tages fahre ich da auf den Parkplatz, kommt ein Mitarbeiter vorbei und dann sage ich, Herr, da schaust du, was dein Pfarrer sich leisten kann. Und dann sagt er, dann schaut er mich so an und dann erkläre ich ihm das einfach. Und dann sagt er, danke, dass du mir das erzählt hast, das mit dem Deal und so, ja. Und dann habe ich gemerkt, nur für mich, ja, also für mich, wenn du ein super Auto hast, ich setze mich mit in dein Auto, du kannst mich fahren lassen, ich genieße es, ja. Ich sag jetzt nicht, fahr kein tolles Auto so, hab kein geiles Haus oder so, habe ja selber eins, also ich oder wohne in einem. Aber für mich war dann klar, ich will keinen Anstoß. Damit will ich einfach keinen Anstoß erregen, ja. Es ist nur ein Beispiel. Also verzichte ich lieber auf ein Auto, hab eine alte Karre oder wie auch immer, wo ich sage, mein Sohn meinte, und meine beiden Kinder damals, okay, das ist ein cooler Tausch, den du da gemacht hast, nach den anderen, ja. Aber das war für mich Freiheit, ja, wo ich sage, ich will keinem Anstoß bieten. So, und jetzt gibt es Dinge, die Anstoß, wo du sagst, ja, wenn du mit Leuten zusammen bist, was hat dem anderen, was greift den an? Und dann muss man einfach mit Liebe gucken, was ist dran. Und da gibt es nur einen Weg mit dem Heiligen Geist. Ja, einfach hören, was legt er in unser Herz hinein. So, also ich lade dich heute ein, dein Leben dem Herrn zu übereignen, wenn du es noch nicht getan hast. Aber jetzt nicht vom Kopf her. Also wenn der Heilige Geist dich heute nicht wirklich packt und merkt, du merkst, ja genau, also jetzt mache ich einfach klare Sache. Du bist der Herr. Du sollst auf dem Thron sitzen. Ich schmeiß da jeden runter. Ja, so liebe ich meine Frau, also ich liebe dich. Aber auf dem Thron sitzt Jesus Christus. Du liebst deine Kinder, ja, aber er hat das letzte Wort. Versteht ihr, worum es geht? Es geht wirklich um alles zu sagen, Herr, mach mit mir, was dir gefällt. Ich folge dir. Dann passiert was, wenn wir so aufwachen jeden Tag und sagen, du bist mein Herr. Was willst du heute von mir? So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn du merkst, wow, ich habe so ein Geist des Verurteilens, immer wieder falle ich da rein. Dann sag dich davon heute einfach los. Sag, hey, ich gebe das, möchte dafür nichts mehr zu tun haben. Und hier sind wieder Kerzen. Kerzen sind ein Bild dafür, dass wir Gottes Ehre verbreiten wollen. Dass wir nicht für uns leben, sondern für seine Herrlichkeit. Und das kannst du machen, wenn du magst. Aber ganz egal, du kannst auch sitzen bleiben, für dich selber sagen, Herr, es geht nicht um mich, es geht um dich. Was für eine Freiheit. Und Jesus, wir danken dir jetzt, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist, dass du unter uns wirkst. Und Herr, du hast so viel vor mit dieser Welt. Herr, du hast alles getan am Kreuz von Golgatha und du bist auferstanden. Und du bist der lebendige Herr unter uns. Du lebst heute hier mit uns. Herr, du hast deinen Heiligen Geist ausgegossen auf diese Erde, auf alle Menschen. Und wir dürfen von deinem Geist leben. Und so bitte ich dich jetzt heute Abend um Freisetzung jedes einzelnen Herzens. Ich bitte dich, dass du den Glauben neu schenkst, den Blick auf dich zu richten. Herr, dass wir freibrechen von dem Drehen um uns selber und dass wir den Mut fassen, für dich zu leben, so wie wir es heute in deinem Wort gehört haben. Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir dem Herrn. Und so danken wir, dass du jetzt da bist und dass du an unseren Herzen wirkst. Wir wollen dich anbeten, wir wollen dich preisen, wir wollen dich loben und dich einladen, diesen Raum hier zu erfüllen mit deiner Gegenwart. Und ich lade euch ein, dass ihr einfach eure Herzen weit aufmacht und dass ihr einfach hört, einfach in Gottes Gegenwart seid. Und der Herr ist da, er klopft. Und dann öffne ihm die Tür. Ich mach's gleich wieder zu für den. Und sag, komm her. Ja, lass dein Herz offen sein. Und lass uns auch während dieser Lobpreiszeit einfach hören. Manche empfangen in dieser Zeit auch etwas, vielleicht Worte, die für andere wichtig sind. jenseits dieser Predigt vielleicht noch was ganz Persönliches. Wenn ihr da was empfangt, kommt gerne nach vorne und teilt es mit mir und dann könnt ihr es auch den anderen sagen. Amen.